Modifiziert. Der Prof-Talk an der Uni Passau.
Willkommen zurück bei Kodifiziert, der Prof-Talk. Mein Name ist Belina und wir melden uns heute zurück aus einer kleinen Sommerpause, die wir eingelegt haben für unseren Podcast. Und jetzt geht's in alter Frische wieder weiter. Heute gleich mit einem sehr sensiblen Thema, was die ganze Sache natürlich umso interessanter macht. Und ich habe heute den Herr Professor Grimm bei mir. Eigentlich ein Wirtschaftswissenschaftler, kann man so sagen. Wir reden heute über Frauenrechte. Und zwar nicht einfach so über Frauenrechte, sondern vor allem Frauenrechte in Entwicklungsländern. Herr Grimm, wollen Sie sich mal für uns vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Michael Grimm. Ich habe den Lehrstuhl für Entwicklungsökonomik hier an der Uni Passau, bin jetzt seit 11 Jahren an der Uni. Und ja, wie Sie gerade richtig gesagt haben, ich bin eigentlich Ökonom, aber in der Tat beschäftige ich mich auch in meiner Forschung, auch in der Lehre mit Frauenrechten. Einfach deshalb, weil es eigentlich ein Querschnittsthema ist, was heute aus den ganzen Strauß an Disziplinen, die sich mit dem Kontext von Entwicklungsländern beschäftigen, nicht mehr wegzudenken ist. Und freue mich darüber, heute ein bisschen zu berichten und das Ganze zu diskutieren.
Sehr schön, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und damit wir jetzt so ein bisschen warm werden und unsere Zuhörerschaft auch ein bisschen Gefühl für Sie als Person bekommt, würde ich Sie einladen zu einer Runde This or That Fragen. Kennen Sie dieses Format?
Nee.
Ich stelle Ihnen jeweils Fragen und da müssen Sie sich immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Also ja, das, was Sie präferieren, zum Beispiel Kaffee oder Tee wäre so eine Frage. Genau, ich würde einfach mal starten. Deutschland oder Frankreich?
Frankreich.
Zeitreise in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
In die Vergangenheit.
In einer Welt ohne Bücher oder in einer Welt ohne Musik leben?
Ohne Musik.
Oh. Lieber Fernsehauftritt oder Radioauftritt?
Lieber Radio.
Sie hatten ja auch schon einige Auftritte. Apple oder Android?
Android.
Okay. Wie gerade schon erwähnt, heute geht es um Frauenrechte und ich würde ganz gerne jetzt einfach mal reinstarten und mich ein bisschen auch auf die Datenlage in Deutschland beziehen, was eben auch deutlich macht, dass wir vor allem in Deutschland auch noch lange nicht bei der 100%igen Gleichstellung angekommen sind. Und zwar die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022. Aus der geht hervor, dass im Jahr 2021 rund 143.000 Menschen in Deutschland Opfer von partnerschaftlicher Gewalt geworden sind. Das ist schon mal eine ziemlich krasse Zahl und das Besondere dabei ist vor allem, dass rund 80% davon Frauen waren. Und umgerechnet bedeutet das, dass pro Stunde circa 13 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Außerdem kam es auch zu Tötungen. Insgesamt wurden 2021 109 Frauen und 12 Männer von ihrem Partner getötet. Man merkt, der geschlechtliche Unterschied ist hier auf jeden Fall nicht zu leugnen. Eine Rolle bei diesen Taten spielen meistens Alkohol oder auch patriarchalische Strukturen, auf die wir gleich auch noch intensiver eingehen werden. Und weltweit betrachtet ist die Datenlage leider nicht besser, sondern eher besorgniserregend. Und eine Studie der WHO zeigt nämlich, dass rund 35% aller Frauen weltweit von körperlicher und oder sexueller Gewalt betroffen sind. Und in 30% dieser Fälle geht die Gewalt vom Partner aus. Wenn Frauen Morden zum Opfer fallen, dann sind laut der Studie in 38% der Fälle der aktuelle oder der ehemalige Partner die Täter. Das ist, zeigt, dass Gewalt gegen Frauen leider immer noch ein Thema ist auf dieser Welt, auch in Deutschland. Vor allem aber auch in Dritte Weltstaaten, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und eigentlich ist es so, dass die Charta der Vereinten Nationen von 1945, wie auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben haben. Das heißt, im Jahre 1945 sollte das Ganze eigentlich schon ins Rollen kommen. Leider hat es ziemlich lange gedauert, bis da eine rechtliche Verbindlichkeit Einzug genommen hat. Und es ist leider immer noch so, dass Frauen in vielen Ländern und gesellschaftlichen Bereichen in ihren Rechten nach wie vor massiv eingeschränkt werden, eben vor allem in sozial und wirtschaftlich schwachen Staaten. Der häufigste Grund dafür sind, wie eben schon erwähnt, überholte Traditionen und gefestigte Rollenbilder. Und auch in Deutschland kam das Wahlrecht, das muss man sich mal vor Augen halten, erst ab 1918 für Frauen. Und die berufliche Gleichbehandlung dann erst 1980 und erst seit dem Jahre 2000, was jetzt von jetzt aus gedacht wirklich noch nicht lange her ist, wurden Frauen dazu berechtigt, im Dienst eine Waffe zu benutzen. Was meinen Sie, welches Verständnis ist wichtig für diese komplexe Thematik?
Also zunächst muss ich nochmal sagen, dass die Zahlen, die Sie genannt haben, tatsächlich schockierend sind und die wahren Zahlen sogar noch viel höher sind, weil das sind ja oft dann nur die Fälle, die auch tatsächlich berichtet werden und die Dunkelziffer ist noch weitaus höher. Also es ist tatsächlich ein Riesenproblem und ist ein Riesenproblem in unseren Breiten, aber eben auch im globalen Süden. Und das Verständnis, was notwendig ist, ist zum einen, gerade wenn wir über den globalen Süden reden, sich bewusst zu werden, dass selbst bei uns diese Rechte noch sehr neu sind. Sie haben es angesprochen, das Wahlrecht 1918. In den 50er Jahren kam das Gesetz zur Gleichberechtigung und Gesetze zur ehelichen Aufgabenteilung, die lange sehr konservativ bei uns war, kam sogar erst in den 70ern. In Frankreich ist 2013 das Gesetz abgeschafft worden, dass Frauen keine Hosen tragen dürfen. Also man sieht, auch wir sind eigentlich mehr als spät dran. Insofern ist jetzt auch nicht erstaunlich, dass natürlich in vielen anderen Ländern das vielleicht sogar noch langsamer ist. Wenn man das ändern möchte, ist wichtig, den kulturellen Hintergrund zu verstehen. Also wo kommen diese Dinge her? Und man muss verstehen, dass es eben Normen sind und Normen ändern sich leider nur sehr langsam und da muss man äußerst sensibel vorgehen. Das heißt, hier bringt es in der Regel wenig, einfach von oben sozusagen zu versuchen, neue Normen überzustülpen, sondern muss die Leute sozusagen überzeugen. Man muss vor allem zeigen, was die Nachteile und Kosten dieser Art von Normen und Regeln sind. Und dann hoffen, dass sich eben sozusagen über die Zeit was Neues durchsetzt. Aber das, wie gesagt, braucht Zeit und braucht eben eine gewisse Masse, die mitzieht. Ich darf mal ganz kurz eine Parallele schlagen zu den Rauchergesetzen, die wir bei uns haben. Es ist heute absolut normal und selbstverständlich, dass man nicht im öffentlichen Raum, in Gaststätten, im Zug rauchen darf. Das war lange nicht der Fall und es hat sozusagen eine Mehrheit gebraucht, die sich gegen sowas wehrt, um das dann zu ändern. Wir sehen das jetzt auch beim Tempolimit, das wird das Gleiche sein. Es wird irgendwann wegfallen, da bin ich sicher, aber es braucht eine kritische Masse, um sowas umzusetzen. Und so ist es mit diesen Normen leider auch. Das heißt, viel Zeit und kulturelles Verständnis, Sensibilität ist da gefragt.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die Zahlen sind schockierend. Und wie wir alle wissen, ist dann auch 2020 die Corona-Pandemie ins Rollen gekommen und das hat die ganze Situation leider nicht besser gemacht, vor allem in süd- und ostafrikanischen Staaten. Also das sind Berichte von der Amnesty International, die sich für Menschenrechte einsetzt, hat ein drastischer Anstieg von Gewalt gegenüber Frauen stattgefunden und gefestigte Stereotype, die eben dort in diesen Staaten auch noch sehr tief verankert sind, haben den Anstieg dieser Gewalt natürlich befeuert. Und das Problematische bei dem Ganzen ist, dass diese Stereotype oftmals suggerieren, dass Männer ihre Frauen aus Liebe schlagen würden. Und eine Studie in Kenia zeigt zum Beispiel, dass nach knapp einem Jahr Lockdown 16% der Mädchen und 8% der Jungen nicht in ihre Bildungseinrichtungen zurückkehrten. Das heißt, dass die Corona-Pandemie augenscheinlich auch dafür verantwortlich war, dass Mädchen eben den Zugang zur Bildung ja abbrechen mussten oder gar nicht bekommen haben. Und zu befürchten ist leider, dass diese Trends noch einen längeren Schwanz nach sich ziehen. Also dass das Ganze jetzt leider nicht vorbei ist, nur weil Corona jetzt abgeflaut ist, sondern dieser Trend noch länger anhält. Viele Eltern entscheiden sich auch nach wie vor in diesen Staaten dafür, ihre Söhne zur Schule zu schicken und die Töchter im Haushalt helfen zu lassen. Außerdem ist ein ganz großes Problem die steigende Zwangsverheiratung. Viele Eltern in diesen wirtschaftlich schwachen Staaten haben während der Pandemie ihren Lebensunterhalt verloren, ihre Arbeit, haben nichts mehr verdient und gegen eine Mitgift haben einige davon dann ihre Töchter zwangsverheiratet, um sich irgendwie das Leben finanzieren zu können. Und 16% der Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren, die in Kenia im ersten Pandemiejahr eine Ehe geschlossen haben, hatten behauptet, ohne die Pandemie nicht verheiratet worden zu sein. Das ist erschreckend. Ja, Sie haben es gerade auch schon gesagt, Sie beschäftigen sich auch mit Frauenrechten, sind aber eigentlich Ökonomen. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Frauenrechte gekommen? Weil, wie gesagt, eigentlich haben Sie ja einen wirtschaftlichen Background.
Ja, Frauenrecht ist, wie ich es vorhin schon mal kurz angedeutet habe, ein Querschnittsthema. Spielt in alles Mögliche rein. Und wenn man jetzt mal über die ökonomische Motivation nachdenkt, wir reden hier über eine Ressource. Wir haben 50% der Menschen im Schnitt sind Frauen. Und wenn ich diese Ressource nicht nutze, dann verschwende ich einfach Humankapital. Das heißt, Frauen, die keinen Zugang zur Bildung haben, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, die keinen Zugang zur politischen Teilhabe haben. Das birgt alles auch ökonomische Nachteile mit sich. Also neben dem humanitären Aspekt, der ja auch in unserem Grundgesetz verankert ist, dass alle gleich zu behandeln sind. Aber es ist einfach eine Verschwendung von ökonomischen Ressourcen, von Talent. Und insofern ist es wichtig, dass wir auch aus ökonomischer Sicht absolute Gleichberechtigung haben und sowohl Männer als auch Frauen den gleichen Zugang zu den Ressourcen, Bildung, Gesundheit, Landrechte, politische Partizipation. Insofern beschäftigen sich Ökonomen sehr intensiv damit. Also was sind die Ursachen dieser Diskriminierung? Aus welchen Motivationen heraus geschieht das? Und welche Maßnahmen, welche Interventionen sind geeignet, um solche Strukturen aufzulösen und zu verbessern?
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir reden die ganze Zeit von Entwicklungsländern. Jeder kann sich irgendwie was drunter vorstellen, aber eine ganz große Frage ist, was macht eigentlich ein Entwicklungsland aus? Können Sie uns da Komponenten nennen? Weil die Frage ist natürlich, geht es da um wirtschaftliche Entwicklung, um soziale Entwicklung, generell um Entwicklung? Was würden Sie als Entwicklungsland bezeichnen?
Also da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich meine, am Ende geht es darum, Länder irgendwie danach zu klassifizieren, wie es um den sozialen, ökonomischen Fortschritt bestimmt ist. Die Weltbank beispielsweise klassifiziert Länder nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das ist also eine eher engere Perspektive. Da geht es einfach um das Einkommen, sozusagen, was pro Kopf zur Verfügung steht. Die UN fasst es ein bisschen weiter. Die haben den sogenannten Human Development Index. Das ist ein Aggregat aus Einkommen, Bildung und Gesundheit. Aber letztendlich dahinter steht die gleiche Idee, dass Länder natürlich, um den Wohlstand ihrer Bevölkerung zu fördern, sich weiterentwickeln müssen, entlang verschiedener Dimensionen, Einkommen, Gesundheit, Bildung, Rechte, politische Partizipation. Und diese Dinge kann man auf verschiedene Art und Weisen messen und dann kann man Länder ranken. Das ist sicher alles nicht sozusagen... stecken viele Annahmen drin und das kann man so oder so machen. Aber im Wesentlichen, was auch immer man als Maß benutzt, ist es relativ stark korreliert. Und es geht also darum, letztendlich ja die Entwicklung der Lebensstandards irgendwie abzubilden.
Ja. Jetzt hat einer unserer Zuhörer uns eine Frage gestellt, die wir jetzt auch ganz gut mit einbinden können. Und zwar, was muss eigentlich passieren, damit die Situation sich verändert und kann sie sich überhaupt verändern? Weil viele haben ja immer die Befürchtung, viele haben einfach sehen der Zukunft da relativ pessimistisch ins Auge, dass sich die Situation in solchen sozial und wirtschaftlich schwachen Staaten, vor allem in Bezug auf Frauenrechten, nie verändern wird, weil sich das Ganze über Jahrhunderte hinweg so festgefahren hat. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie da positiv gestimmt?
Oder? Also das sehe ich nicht so pessimistisch. Es wurde schon eine Menge Fortschritt erzielt. Ich hatte es eingangs gesagt, es braucht eben Zeit. Das hat auch bei uns unheimlich lang gedauert. Sie haben es ja gesagt, Wahlrecht 1918, das hätte sich auch 200 Jahre früher passieren können. Es braucht Zeit und Mühe. Wir haben natürlich jetzt das Problem, tatsächlich hat Corona und andere Krisen uns da wieder ein bisschen zurückgeworfen. Noch schlimmer, würde ich sagen, sind die vielen, vielen Konflikte, die wir weltweit sehen, die sowas natürlich auch schwieriger machen. Aber grundsätzlich ist Fortschritt da. Die UN dokumentiert das ja sehr genau. Wir haben ungefähr 15% der Länder, die sozusagen hier eine Geschwindigkeit an den Tag legen, die uns glauben lässt, dass die Ziele erreicht werden. Andere sind, ja, die sind zu langsam. Da muss man besser werden. Ähnlich auch wie bei der Armutsreduzierung. Hier wurden viele Fortschritte erzielt über die letzten 30 Jahre. Und auch da hat Corona jetzt einiges wieder zurückgedreht. Aber grundsätzlich ist der Trend positiv. Und müssen alle dranbleiben.
Das ist schön zu hören. Ich bin an der Stelle auch persönlich sehr froh, dass ich in Deutschland leben darf. Da wir ja doch, wie Sie gerade gesagt haben, schon relativ weit sind, aber auch noch nicht am Ende. Trotzdem finde ich, sollte man das wertschätzen, dass ich hier ganz normal Karriere machen kann, wie jeder andere studieren darf. Dennoch ist es natürlich ein Thema, was mir am Herzen liegt, dadurch, dass ich auch selber eine Frau bin. Und dennoch, man merkt, dass auch in Deutschland noch Ausläufer von diesen gefestigten Strukturen einfach zu finden sind. Man wird zum Beispiel jetzt bei so Kleinigkeiten beim Autofahren oder sowas als Frau immer noch belächelt. Und eine Wunschvorstellung ist natürlich auf jeden Fall, dass das irgendwann auf der ganzen Welt so sein wird, dass einfach alle gleich sind. Finden Sie, dass man Sozialisierung in diesem Hinblick in Bezug auf Gleichstellung erzwingen kann mit Gesetzen oder Verabschiedungen? Oder denken Sie, dass dieses Umdenken, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, einfach von selbst kommt und die Sozialisierung einfach Zeit braucht und wir da einfach schneller sind, es sich aber trotzdem in anderen Teilen dieser Welt auch noch entwickeln wird? Oder finden Sie, man sollte da streng durchgreifen, um das Ganze zu beschleunigen?
Also zunächst jetzt mal zu unserem Kontext. Nur da haben wir ja wirklich Zugriff zu. Ich glaube, wir müssen die rechtlichen Grundlagen schaffen. Dann müssen diese Rechte natürlich angewandt werden oder die Gesetze. Und das können natürlich Institutionen kontrollieren. Vorgaben halte ich zum Beispiel sinnvoll, wenn es um die Beteiligung von Frauen in den Führungsebenen geht. Da haben wir ja bestimmte Quotenregelungen. Ich halte sowas zunächst mal für gut. Aber das funktioniert natürlich nicht überall, wenn wir über Haushalte reden, sozusagen, wenn Männer oder teilweise sind es auch die Frauen selbst an veralteten Normen festhalten, zum Beispiel an der Rollenverteilung in der Ehe. Da kann man natürlich mit Gesetzen schwer was machen, sondern da kann man einfach nur Aufklärung betreiben, sensibilisieren und hoffen, dass sich diese Dinge über die Zeit ändern werden. Das wird auch davon abhängen, welche Parteien in Zukunft Einfluss haben werden. Wir wissen, dass es da eine große Heterogenität gibt, vielleicht die AfD auf der einen Seite und eher linke Parteien auf der anderen. Weltweit ist es natürlich noch viel komplizierter. Wir können keinen anderen Ländern hier irgendwas aufdrücken, auch wenn wir sie mit Entwicklungshilfe unterstützen. Wir können sagen, dafür sensibilisieren, wir können lokale Strukturen stärken, solche Änderungen herbeizuführen. Aber wir sollten uns wirklich davon fernhalten, diese Dinge versuchen von oben sozusagen auf Bevölkerung in anderen Ländern aufzustülpen. Das wird nicht funktionieren und das ist einfach nicht okay. Das ist paternalistische Politik, von der wir uns eigentlich verabschieden wollen. Also insofern würde ich sagen, lokale Initiativen sensibilisieren, stärken und leider ein bisschen Geduld haben.
Ja. Gibt es denn in diesen Ländern irgendwelche Institutionen, die sich dafür einsetzen, Frauenbewegungen oder sowas? Ich meine, sowas gibt es ja bei uns auch zum Beispiel.
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also zunächst mal muss man auch sagen, dass die meisten Länder alle möglichen UN-Deklarationen unterschrieben und ratifiziert haben. Also grundsätzlich sind die Länder sich da eigentlich einig. Dann, klar, ist natürlich immer die Frage, wie wird es jetzt wirklich vor Ort umgesetzt? Da sind manchmal auch Regierungen machtlos. Also so wie ich es gerade über Deutschland gesagt habe, es ist schwierig für die Regierung zu kontrollieren, was in unseren Haushalten passiert. Das gilt natürlich in vielen anderen Ländern ganz genauso. Also wenn ich ein Gesetz gegen Kinderheirat habe, ist es trotzdem noch nicht gesagt, dass ich das dann auch wirklich durchsetzen kann. Also wenn auf dem Land andere Normen vorherrschend sind und Menschen finden halt auch dann viele Umwege um solche Regelungen, dann ist das nicht ganz einfach. Aber es gibt tatsächlich auch eine Menge an NGOs, Frauenbewegungen, die sich für sowas einsetzen, die sich natürlich freuen, wenn sie auch international unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden. Aber nochmal, es wird leider noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, kommen wir zu Ihrer Forschung. Sie forschen ja auch im Hinblick auf Frauenrechte und Entwicklungsländer. Und die Frage ist natürlich auch, um eben die Situation möglichst realitätsgetreu abbilden zu können, muss man sich bestimmter Messinstrumente bedienen, die natürlich das Ganze möglichst genau und ohne Messfehler wiedergeben sollen. Und genau damit haben sie sich in einer ihrer Studien beschäftigt. Und zwar haben sie sich in Tunesien eines Projekts angenommen und haben eine Studie zu Umfrageeffekten durchgeführt. Wollen Sie uns vielleicht mal erklären, was Sie da genau gemacht haben und was so die Quintessenz des Ganzen war?
Ja, genau. Das war eine Studie, die wir in Tunesien implementiert haben. Das war mit Unterstützung der ILO, also der International Labour Office. Das ist eine Schwesterorganisation der UN oder eine Unterorganisation der UN. Und Tunesien hat jetzt auch schon eine längere Geschichte von Reformen im Bereich der Frauenrechte. Und wir haben uns eben gefragt, inwieweit das auch wirklich in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Und in vielen Umfragen findet man dann zu den Themen Gleichberechtigung und geschlechterspezifische Rollen und so weiter sehr direkte Fragen, die oft auch schon gewisse Antworten suggerieren. Und die Frage ist dann, wie wertvoll sind jetzt eigentlich die Antworten, die man dann auf solche Fragen generiert? Und das große Risiko ist natürlich, dass Leute das antworten, was sie glauben, was man hören möchte oder was sie glauben, was politisch oder sozial eben korrekt ist, aber nicht wirklich ihre eigentlichen Ansichten dann wiedergeben. Und da hat die Psychologie und auch andere Disziplinen der Sozialwissenschaften über die Zeit eben Instrumente entwickelt, wie man da vielleicht näher an die Wahrheit kommt. Und da haben wir dann verschiedene Dinge eben ausprobiert. Also zum einen haben wir einen sogenannten Implicit Association Test gemacht. Das ist ein Test, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Assoziationen vornehmen müssen. Zum Beispiel hat man zwei Adjektive, schwach und stark, und dann matcht man dazu Namen, zum Beispiel weibliche und männliche. Und dann kann man zunächst mal die Teilnehmenden bitten, hier die weiblichen Namen jeweils dem schwachen Adjektiv zuzuordnen und die männlichen dem starken. Und dann kann man das Ganze mal rumdrehen. Wenn man dann merkt, dass sozusagen die rumgedrehte Version weibliche Vornamen mit starken Adjektiven und umgekehrt zuzuordnen, dass den Leuten dann deutlich schwächer fällt, dann gewinnt man einen Eindruck darüber, wie sehr solche überkommenen Normen eben noch in den Köpfen sind. Dann gibt es sogenannte List-Experimente, wo man den Leuten bestimmte Begriffe vorlegt, von denen dann vielleicht einer, sagen, politisch sehr inkorrekt ist, den sie in der offenen Frage nie als solchen antworten würden. Aber wenn er in einer Liste versteckt ist und sie sollen jetzt die Anzahl der Begriffe, denen sie zustimmen, durchzählen, dann zählen sie denen mit. Und dann kann man eben in den Fragebögen verschiedene Listen verstecken. Ein Teil der Teilnehmer hat die Liste ohne diesen Begriff, ein Teil der Teilnehmer mit. Wenn ich dann systematisch sehe, dass bei denen, die diesen politisch sensitiven Begriff auf der Liste hatten, mehr Zustimmung kommt, dann heißt es, dass eben auch genau für diesen Begriff, diesen Term Zustimmung da war. Gibt dann noch Endorsement-Experimente, wo man schaut, ob Leute, wenn bestimmte sensible Dinge von bestimmten Leuten gesagt werden, sie diesen mehr zustimmen, als wenn es andere sagen. Also eine Reihe von ja, cleveren Instrumenten, wie man ein bisschen dahinter kommt, was die Leute wirklich denken. Wir haben also viele dieser Dinge in unserem Fragebogen kombiniert. Und ja, war schon schockierend zu sehen, dass sagen nach wie vor die Normen sehr konservativ sind und doch viele große Probleme mit dem Konzept der Gleichberechtigung haben, sehr an alten Normen festhalten, nicht erstaunlich natürlich auf dem Land, wesentlich größer. Vielleicht erstaunlich, dass wir nicht finden, dass das negativ mit der Bildung korreliert, also sozusagen Leute, die eine höhere Schulbildung haben, haften genauso noch an diesen alten Normen, und auch Frauen zum Großteil selbst, die ja eigentlich betroffen sind, ist ein nicht zu vernachlässigender Anteil, der eben auch noch an diesen alten Normen, die man eigentlich ändern möchte, festhält.
Das ist interessant, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, es gibt ja durchaus auch in Deutschland beispielsweise schon noch Frauen, die patriarchalische Muster für gut heißen, die dann auch häufig behaupten, ja, ich fühle mich ja wohl mit dieser Situation und das ist okay, ich fühle mich nicht benachteiligt. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass das so fest in den Köpfen schon drin ist, dass die Leute das teilweise gar nicht spüren, dass sie nachrangig behandelt werden. Das ist eine Sache, die muss sich natürlich auf jeden Fall überall auf der Welt ändern. Ja, Sie haben mit Ihrer Forschung schaffen Sie ja jetzt eigentlich auch schon Aufmerksamkeit für diese Thematik, indem Sie sich da gezielt damit auseinandersetzen. Ähnlich wie bei Amnesty International, also im Endeffekt ist natürlich alles gut, was irgendwie aufmerksam macht auf das Thema. In welchem Hinblick untersuchen Sie denn Entwicklungsländer noch? Sie haben ja gesagt, auch im wirtschaftlichen Kontext. Was machen Sie da? Haben Sie da gerade irgendwelche aktuellen Projekte am Laufen?
Ja, wir haben verschiedene Projekte am Lehrstuhl. Wir haben zum Beispiel Projekte, da dreht sich hauptsächlich um Privatsektorentwicklung. Also wie kann ich kleinen Unternehmen helfen, mehr zu investieren, Beschäftigung zu schaffen. Auch da spielt Gleichberechtigung eine große Rolle. Also Frauen haben oft am Arbeitsmarkt eben auch mit mehr Hindernissen zu kämpfen, wenn es um die Gründung von Unternehmen geht, den Zugang zu Kapital, den Zugang zu ICT-Services. Also da beschäftigen wir uns damit, wie kann ich solche Restriktionen lösen. Wir haben Projekte im Gesundheitsbereich, da geht es beispielsweise um die Prävention und Kontrolle von chronischen Krankheiten. Auch da haben Frauen natürlich nochmal spezielle Bedürfnisse, auch wenn es um den Zugang geht. Wie kann ich das eben so gestalten, dass sowohl Männer als auch Frauen entsprechend versorgt sind? Wir haben auch Projekte in der Landwirtschaft. Da geht es um nachhaltigen Anbau, der natürlich neben der Nachhaltigkeit auch produktiv sein soll. Und wenn wir über Produktivität reden, dann spielen Inputs natürlich eine große Rolle. Da beobachten wir oft, dass innerhalb von Haushalten solche Inputs sehr ungleich verteilt sind, dass zum Beispiel Düngemittel oder Pestizide oder verbessertes Saatgut dann vorwiegend auf die Felder wandert, die von den Männern bewirtschaftet werden. Das heißt, hier fragen wir uns, okay, wie können wir zu einer effizienten Allokation kommen? Da ist man auch schnell beim Thema Landrechte, also in vielen Ländern ist es Frauen verwehrt, Landrechte zu besitzen. Also es sind dann Dinge, auf die wir aufmerksam machen, und um das Ganze eben auch nutzbar zu machen für die Politik, ist es ja wichtig, nicht nur aufmerksam zu machen, sondern die ökonomischen Nachteile zu dokumentieren, die daraus resultieren. Und wenn wir also zeigen können, naja, wenn wir einen gleichen Zugang zum Land hätten für Männer und Frauen, könnte die Gesamtproduktion um 20% höher liegen, dann ist das natürlich auch ein Argument, bei dem ein Politiker, eine Politikerin hellhörig wird und dann eben vielleicht was in der Hand hat, um hier auch eine Gesetzesänderung durchzusetzen. Das ist effizienter dann, denken wir, als wenn wir einfach nur darauf aufmerksam machen, ohne vielleicht einen Grund mit an die Hand zu geben, der das Ganze eben auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive dann wirklich überzeugend macht.
Ja, also man sieht es auf jeden Fall, Menschenrechte oder generell Sozialisierung, Wirtschaft, Politik, das geht alles so ein bisschen Hand in Hand. Würden Sie wahrscheinlich unterschreiben. Und es ist ein langer Prozess, den die Welt da noch vor sich hat. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass das Ganze sich zum Positiven entwickelt und wir dann natürlich auch, wenn auch nur, kleine Beiträge leisten können. Es ist jetzt auch so, dass die UN-Agenda 2030 auch Ziele im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit bereits verankert hat. Außerdem sollen auch alle übrigen Ziele geschlechtergerecht durchgesetzt werden. Das ist der, ja, die Früchte, die sozusagen die Arbeit von internationalen Frauennetzwerken, die sich dafür einsetzen, trägt. Wie stehen Sie denn zu diesen Zielen? Finden Sie das weit gegriffen? Denken Sie, das ist Aktionismus? Sehen Sie da eine positive Entwicklung?
Also grundsätzlich finde ich diese UN-Agenda gut. Wir hatten ja vorher die Millennium Development Goals. Das waren damals 10 Ziele. Wir haben jetzt 17 Nachhaltigkeitsziele. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Katalog, von dem man von vornherein weiß, dass natürlich viele dieser Ziele, zumindest in vielen Ländern, nicht erreicht werden können. Auch Deutschland wird nicht entlang aller Ziele erfolgreich sein. Ich finde es grundsätzlich gut, dass diese Ziele nun für alle Länder gelten. Die Vorgänger, die Millennium Development Goals, die galten ja nur für Länder des globalen Südens. Jetzt haben wir eine weltweite Agenda, in der ja auch wichtige Dinge verankert sind, wie der Kampf gegen den Klimawandel. Obwohl die Ziele aber, wie gesagt, sehr, sehr ehrgeizig sind, halte ich das für wichtig, einfach weil sie ein Ziel vorgeben, an dem Regierungen sich orientieren können, beziehungsweise an dem wir sie auch messen können. Sie machen sich accountable für das Ganze. Und es zwingt Länder auch Daten zu sammeln. Sie hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir auch ein Datenproblem haben. Oft wissen wir gar nicht so genau, was eigentlich vor sich geht. Diese Ziele zwingen die Länder hierüber, Daten zu sammeln und diese auch transparent zu machen. Insofern ist es eine sehr gute Sache. Wenn man jetzt das Ziel Nummer 5 speziell anschaut, da geht es ja um die Geschlechtergleichheit, also die Gleichberechtigung von Mann und Frau, und es geht um die Stärkung von Frauen und Mädchen. Da stehen viele Dinge drin, die unheimlich wichtig sind. Es geht um die Beseitigung von Diskriminierung, es geht um die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, es geht um die Beseitigung von Kinderheirat. Es geht um den Zugang zur Gesundheitsversorgung, es geht um den Zugang zu Landrechten, das Beispiel hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Es geht auch um die Teilhabe am technologischen Fortschritt. Das sind alles Dinge, die auch wirtschaftlich gesehen unheimlich wichtig sind. Das heißt, wenn wir die umsetzen, kommen wir näher in eine Situation, in der wir eben das komplette Potenzial einer Volkswirtschaft nutzen und dann natürlich auch erfolgreicher sind, was viele der anderen Ziele angeht. Ziel Nummer 1 ist die Armutsreduzierung. Die gelingt uns natürlich leichter, wenn wir das Potenzial aller Frauen und Mädchen nutzen. Ja, Mädchen zur Schule gehen, Mädchen und Frauen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, zu Landrechten und so weiter. Und es hilft eben auch entlang vieler anderer Ziele, in denen eben sowohl Männer als auch Frauen gefragt sind. Insofern halte ich die Agenda für gut. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass die Agenda an sich keinerlei Vorgaben oder Anleitungen gibt, wie man das Ganze erreicht. Das ist keine politische Strategie sozusagen, die da verankert ist. Es sind wirklich Ziele und nicht mehr, nicht weniger. Und das Wichtige ist, dass eben Regierungen sich Gedanken darüber machen, mit welchen Strategien komme ich näher an die Zielerreichung. Ja, wie kann ich den Zugang zur Bildung für Mädchen verbessern? Wie kann ich Kindesheirat verhindern oder zumindest reduzieren? Wie kann ich eine Landreform durchführen und solche Dinge? Das sind schwierige Aufgaben zum Teil, die lange brauchen, die politisch sehr sensibel sind. Aber daran muss man arbeiten.
Das heißt, das Ganze ist nicht verbindlich?
Es ist insofern nicht verbindlich, dass es sozusagen Zielvorgaben sind. Vieles, was da drin steht, ist an anderer Seite schon verbindlich. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ja vieles in Verträgen steht, die auf Ebene der UN von einer Großzahl der Länder dieser Welt unterschrieben wurden. Sozusagen die meisten Länder haben unterschrieben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen, dass Gewalt gegen Frauen zu verhindern ist und solche Dinge. Sozusagen die Ziele selbst müssen an der Stelle gar keine bindenden Vorschriften machen, die haben wir anderswo. Was wichtig ist, dass Regierungen sich einfach committen, was für ihre Bevölkerung, für ihren Wohlstand in Ländern tun und eben nicht ganz andere Agenten verfolgen. Das sehen wir ja oft, dass Institutionen schwach sind im Sinne, dass sie oft einer bestimmten Elite dienen, aber nicht wirklich dem Volk als Ganzes. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, funktionierende Institutionen, die für und nicht gegen die Leute arbeiten.
Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Einschätzung zu dem Thema und ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute auch was dazulernen konnten. Zum Schluss hätten wir noch was vor mit Ihnen. Und zwar geht es um unser sogenanntes Fragensackerl. Das ist so ein kleines Säckchen mit so Papierschnipseln drin und da stehen Fragen drauf. Und da sind Sie jetzt dazu angehalten, eine aus diesem Säckchen rauszuziehen und uns die dann zu beantworten. Ich würde Ihnen das Säckchen mal kurz reichen. Genau, einfach mal blind reingreifen und dann gerne laut vorlesen.
Was war Ihr schlechtestes Fach in der Schule? Das ist eine gute Frage. Also ich war nicht besonders sprachenbegabt, muss ich sagen. Ich habe mich lange auch mit Englisch in der Schule ein bisschen schwer getan. Das hat auch ein bisschen an der Motivation gehangen, weil mir damals als Kind nicht so richtig bewusst war, wie gut es eigentlich ist, wenn man gut Sprachen spricht. Und ich bin so ein sehr, also nicht gerade ländlich, aber jetzt eben auch nicht super weltoffenen, kosmopolitischen Kontext aufgewachsen. Und bin relativ spät dann eigentlich erst so auf den Geschmack gekommen, auch mal im Ausland zu studieren und zu arbeiten. Als ich es dann mal gemacht habe, dann ja, bin ich auf einmal sehr lange im Ausland geblieben. Also ich war lange in Frankreich und in Niederlanden, Österreich war ich auch mal. Aber insofern, ja, Sprachen, das hat mir ein bisschen gefehlt in der Schule.
Das ist interessant, vor allem wenn man bedenkt, also kurz für die Zuhörer, wir haben uns davor noch kurz unterhalten. Und da haben Sie ja gesagt, dass Sie schon so in dem Englischen drin sind, weil Sie auch immer auf Englisch lesen und forschen und so, dass manche Begriffe Ihnen vielleicht gar nicht auf Deutsch einfallen, sondern Sie dann vielleicht das englische Wort sagen.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, weil wir eigentlich ausschließlich in Englisch lesen und auch natürlich in Englisch schreiben und die Masterveranstaltungen sind auch alle auf Englisch. Insofern ist eigentlich die Mikroökonomie, die ich im Bachelor lese, so die einzige Veranstaltung, die wirklich auf Deutsch ist. Die Begriffe hat man dann noch drauf. Aber in dem Moment, wo ich über meine Forschung reden muss, fällt es mir tatsächlich manchmal schwer, dann den richtigen deutschen Begriff dafür zu finden.
Ja, also an die Zuhörer, ihr kriegt's mit. Gebt nicht auf, es kann sich alles noch zum Positiven wenden.
Ja, auf jeden
wenden.
Fall.
Ja. Ja, Herr Grimm, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier waren.
Vielen Dank.
Dann wünsche ich Ihnen und auch den Zuhörern noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.